Von Willoughby kam kein Brief und Marianne schien auch keinen zu erwarten. Ihre Mutter wunderte sich und Eleanor wurde erneut unbehaglich zumute. Doch wenn Mrs. Dashwood Erklärungen brauchte, fand sie stets welche, die zumindest sie selbst zufriedenstellten. »Überleg einmal, Eleanor«, sagte sie, »wie oft Sir John unsere Briefe persönlich von der Post abholt oder sie hinbringt. Wir sind uns ja einig, dass die Sache vielleicht geheim bleiben sollte und müssen zugeben, dass dies niemals gesichert wäre, wenn ihre Korrespondenz durch Sir Johns Hände ginge.«
Das ließ sich nicht leugnen. Und Eleanor versuchte darin, ein ausreichendes Motiv für das Schweigen der beiden zu sehen. Darüber hinaus gab es jedoch eine Möglichkeit, eine so direkte, einfache und ihrer Ansicht nach geeignete Möglichkeit, um den wahren Stand der Dinge zu erfahren und alle Geheimnisse mit einem Schlag aufzudecken, dass sie sie ihrer Mutter einfach nahelegen musste. »Warum fragst du Marianne nicht gleich«, sagte sie, »ob sie mit Willoughby verlobt ist?« »Dir, ihrer Mutter, einer so gütigen und nachsichtigen Mutter, wird sie die Frage, die bei deiner Liebe zu ihr doch nur natürlich ist, nicht verübeln. Marianne war immer offenherzig und besonders dir gegenüber. Nicht um alles in der Welt würde ich sie das fragen. Angenommen, sie wären tatsächlich nicht verlobt, welchen Kummer würde ihr eine solche Frage bereiten? Auf jeden Fall wäre es höchst indiskret.« Ich hätte ihr Vertrauen für immer verloren, wenn ich sie zwingen würde, zu gestehen, was vorläufig verborgen bleiben soll. Ich kenne Marians Herz. Ich weiß, dass sie mich innig liebt und dass ich es nicht als Letzte erfahren werde, wenn die Umstände eine Enthüllung wünschenswert machen. Ich würde nie versuchen, jemanden zu einem Geständnis zu zwingen. Am wenigsten ein Kind, das aus Gehorsam nicht leugnen würde, was es doch gern leugnen wollte. Eleanor fand diesen Edelmut angesichts der Jugend ihrer Schwester übertrieben und drängte weiterhin darauf, doch vergebens. Gegen Mrs. Dashwoods romantisches Zartgefühl kam ein normales Maß an Vernunft, Fürsorge und Klugheit nicht an. Es dauerte Tage, bis innerhalb der Familie jemand in Mariannes Gegenwart Willoughbys Namen nannte. Nur Sir John und Mrs. Jennings waren nicht so heikel. Durch ihr Gewitzel wurde manche quälende Stunde noch quälender. Eines Abends allerdings geriet Mrs. Dashwood zufällig ein Shakespeare-Band in die Hände und sie rief: »Wir haben Hamlet gar nicht zu Ende gelesen, Marianne. Unser lieber Willoughby ist abgereist, bevor wir fertig waren. Wir wollen das Buch zur Seite legen, dann können wir, wenn er wiederkommt...« »Doch das dauert ja vielleicht noch Monate.« »Monate«, rief Marianne zutiefst erschrocken. »Nein, noch nicht mal ein paar Wochen.« Mrs. Dashwood bedauerte ihre Bemerkung, doch Eleanor war froh darüber, denn sie hatte Marianne eine Antwort entlockt, die verriet, dass sie Willoughby vertraute und seine Absichten kannte. Eines Morgens, etwa eine Woche nachdem er abgereist war, ließ sich Marianne herbei, ihre Schwestern auf ihrem täglichen Spaziergang zu begleiten, anstatt allein auszugehen. Bisher hatte sie jede Gesellschaft auf ihren Streifzügen vermieden. Wenn die Schwestern über die Hügel wandern wollten, stahl sie sich gleich auf die Straßen davon. Sobald sie vom Tal sprachen, erklomm sie schleunigst die Hänge und war nicht aufzufinden, wenn die anderen aufbrachen. Doch schließlich gelang es Eleanor, die solch ständige Eigenbrötelei höchlich missbilligte, sie in ihrer Mitte zu halten. Sie wanderten auf der Landstraße durchs Tal, meist schweigend, denn Mariannes Gedanken ließen sich nicht kontrollieren. Und Eleanor, zufrieden, immerhin diesen kleinen Fortschritt erzielt zu haben, strebte vorerst nicht nach mehr. Jenseits des Zugangs zum Tal, wo die Landschaft zwar noch üppig war, aber weniger wild und offener, erstreckte sich ein langer Straßenabschnitt, den sie bei ihrer ersten Reise nach Barton entlang gefahren waren. An diesem Punkt angekommen blieben sie stehen, blickten sich um und betrachteten die Szenerie, die von ihrem Cottage aus gesehen immer in weiter Ferne lag, nun von einer Stelle, zu der sie bisher auf keinem Spaziergang vorgedrungen waren. Neben anderen Sehenswürdigkeiten entdeckten sie in dieser Landschaft auch eine lebendige, einen Mann auf einem Pferd, der in ihre Richtung geritten kam. Innerhalb kurzer Zeit erkannten sie, dass es sich um einen Gentleman handelte, und Sekunden später rief Marianne entzückt: »Das ist er! Ja, er! Ich weiß es!« Sie wollte ihm schon entgegenlaufen, als Eleanor widersprach: »Nein, Marianne, ich glaube, du täuschst dich. Das ist nicht Willoughby.
Der Mann ist nicht groß genug und hat nicht seine Haltung.
Doch, doch, rief Marianne. Ganz sicher. Seine Haltung, sein Mantel, sein Pferd. Ich wusste doch, dass er bald wiederkommen würde.
Mit diesen Worten lief sie erwartungsvoll voraus. Und da Eleanor zu wissen glaubte, dass es nicht Willoughby war, beschleunigte sie ihren Schritt und folgte Marianne, um sie vor einem peinlichen Auftritt zu bewahren. Bald waren sie keine 30 Meter mehr von dem Herrn entfernt. Marianne sah wieder auf, wurde plötzlich ganz kleinlaut, machte kehrt und lief zurück, während die Stimmen ihrer Schwestern sie aufzuhalten versuchten. Eine dritte, fast ebenso vertraut wie die von Willoughby, schloss sich ihnen an und bat sie, stehen zu bleiben. Sie wandte sich überrascht um, erkannte Edward Ferrars und begrüßte ihn. Er war der einzige Mensch auf Erden, dem sie in diesem Augenblick verzeihen konnte, dass er nicht Willoughby war. Eigentlich hätte ihr nur Willoughby ein Lächeln entlockt. Doch nun schluckte sie die Tränen hinunter und lächelte stattdessen Edward an. Und über dem Glück ihrer Schwester vergaß sie für eine Weile ihre eigene Enttäuschung. Er stieg ab, übergab das Pferd seinem Diener und ging zu Fuß mit ihnen zurück nach Barton, wo er sie ohnehin hatte besuchen wollen. Er wurde von allen aufs Herzlichste willkommen geheißen, besonders aber von Marianne, die bei der Begrüßung sogar mehr Wärme und Aufmerksamkeit zeigte als Eleanor. Überhaupt, fand Marianne, herrschte bei der Begegnung von Edward und ihrer Schwester erneut jene unerklärliche Kühle im Umgang, die ihr schon auf Norland aufgefallen war. Vor allem Edward ließ gänzlich vermissen, was ein Verehrer bei einem solchen Anlass durch Blicke und Worte ausdrücken musste. Er war verlegen, schien sich über das Wiedersehen kaum zu freuen, wirkte weder hingerissen noch fröhlich, äußerte fast nur, was man ihm durch Fragen entlockte, und gab durch nichts zu erkennen, dass er Eleanor favorisierte. Mit wachsender Verwunderung sah und hörte Marianne zu. Sie fasste geradezu eine Abneigung gegen ihn. Und wie fast alle ihre Gefühle führte auch dieses dazu, dass ihre Gedanken zu Willoughby zurückwanderten, dessen Benehmen zu dem seines zukünftigen Schwagers in recht auffälligem Gegensatz stand. Nach dem kurzen Schweigen, das auf die erste Verblüffung und die Fragen nach dem Grund für diese Begegnung folgte, erkundigte sich Marianne, ob Edward direkt aus London komme. Nein, er war schon seit 14 Tagen in Devonshire.
Seit 14 Tagen? Wiederholte sie, verwundert darüber, dass er sich so lang in derselben Grafschaft wie Eleanor aufgehalten hatte, ohne sie zu besuchen.
Etwas gequält fügte er da hinzu, er habe bei Freunden in der Nähe von Plymouth gewohnt.
»Waren Sie in letzter Zeit in Sussex?« fragte Eleanor.
»Vor ungefähr einem Monat war ich auf Norland.«
»Und wie sieht das liebe, liebe Norland aus?« rief Marianne.
»Das liebe, liebe Norland«, antwortete Eleanor, »sieht wahrscheinlich genauso aus, wie es um diese Jahreszeit immer ausgesehen hat. Wälder und Wege über und über mit welkem Laub bedeckt.«
»Ach«, rief Marianne, »wie begeistert habe ich früher zugeschaut, wie die Blätter von den Bäumen fielen. Wie entzückt habe ich beim Spazierengehen beobachtet, wie der Wind sie um mich herum massenhaft aufwirbelte. Was für Gefühle haben das Laub, die Jahreszeit, das Wetter überhaupt in mir geweckt?«
Jetzt gibt es niemanden mehr, der die Blätter schätzt. Sie gelten nur als lästig, werden hastig beiseite gefegt und so schnell wie möglich fortgekarrt.
»Nicht jeder hat so eine Leidenschaft für welkes Laub wie du«, sagte Eleanor.
»Nein, meine Gefühle werden nicht oft geteilt, nicht oft verstanden. Nur manchmal...«
Bei diesem Wort versank sie für eine Weile in träumerischen Gedanken, raffte sich aber bald wieder auf.
»So, Edward«, sagte sie,
und lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Aussicht.
»Hier haben wir das Tal von Barton. Werfen Sie einen Blick darauf und bleiben Sie ungerührt, wenn Sie können. Schauen Sie diese Hügel. Haben Sie jemals so etwas gesehen? Links zwischen den Waldflecken und Schonungen liegt Barton Park. Man sieht das eine Ende des Hauses. Und dort, am Fuß des letzten Berges, der da so großartig aufragt, liegt unser Cottage.«
»Es ist eine schöne Gegend«, erwiderte er. »Aber die Talsohle wird im Winter ziemlich schlammig sein.«
»Wie können Sie nur an Schlamm denken, wenn Sie so eine Landschaft vor sich haben?«
»Weil ich in dieser Landschaft unter anderem auch eine sehr staubige Straße sehe«, erwiderte er lächelnd.
»Sehr seltsam«, dachte Marianne, als sie weiterging.
Haben Sie angenehme Nachbarn? Sind die Middletons nette Leute?
Nein, überhaupt nicht, antwortete Marianne. Wir könnten es nicht schlimmer getroffen haben.
Marianne, rief ihre Schwester, wie kannst du so etwas sagen? Wie kannst du so ungerecht sein?
Es ist eine sehr ehrbare Familie, Mr. Ferrars, und sie waren sehr freundlich zu uns.
Hast du vergessen, Marianne, wie viele schöne Tage wir ihnen verdanken?
Nein, sagte Marianne leise, aber auch nicht wie viele schmerzliche Momente.
Eleanor nahm keine Notiz hiervon. Sie hatte sich ganz ihrem Gast zugewandt und bemühte sich, so etwas wie ein Gespräch in Gang zu halten, indem sie von ihrem derzeitigen Zuhause berichtete, von seinen Annehmlichkeiten und dergleichen, und von Zeit zu Zeit entlockte sie Edward eine Frage oder Bemerkung. Seine Kühle und Zurückhaltung kränkten sie zutiefst. Sie war verärgert, fast schon erzürnt, beschloss aber, sich in ihrem Verhalten ihm gegenüber von der Vergangenheit leiten zu lassen, nicht von der Gegenwart. Vermied jeden Anschein von Unmut oder Missfallen und behandelte ihn, wie es einem Familienmitglied in ihren Augen zustand. Kapitel 17. Mrs. Dashwood war über sein Erscheinen nur einen Augenblick verwundert. Ihrer Meinung nach war es die natürlichste Sache der Welt, dass er nach Barton kam. Ihre Freude und ihre Freundschaftsbekundungen hielten sich viel länger als ihr Erstaunen. Sie hieß ihn aufs liebevollste willkommen, und gegen einen solchen Empfang waren seine Schüchternheit, Kühle und Zurückhaltung machtlos. Diese hatten ihn schon im Stich gelassen, ehe er ins Haus trat, und wurden nun von Mrs. Dashwoods gewinnender Art restlos überwältigt. In der Tat hätte sich kein Mann in eine der Töchter verlieben können, ohne seine Begeisterung auch auf die Mutter auszudehnen. Und so stellte Eleanor zufrieden fest, dass er langsam wieder er selbst wurde. Seine Zuneigung zur ganzen Familie schien wieder zum Leben zu erwachen, und man merkte, dass er an ihrem Wohlergehen Anteil nahm. Doch richtig guter Laune war er nicht. Er lobte das Haus, bewunderte die Aussicht, war aufmerksam und freundlich, aber nicht gut gelaunt. Das spürten sie alle. Und Mrs. Dashwood, die dies mangelnder Großzügigkeit seitens seiner Mutter zuschrieb, war, als sie sich zu Tisch begab, ungehalten über alle selbstsüchtigen Eltern dieser Welt.
»Welche Pläne hat Mrs. Ferrars derzeit mit Ihnen, Edward?« fragte sie, als das Dinner vorbei war und alle sich vor dem Kamin versammelt hatten. »Sollen Sie immer noch ein großer Redner werden gegen Ihren Willen?«
»Nein. Ich hoffe, meine Mutter hat inzwischen eingesehen, dass ich zu einem Leben in der Öffentlichkeit weder Talent noch Neigung habe.«
»Aber wie wollen Sie dann berühmt werden? Denn berühmt müssen Sie werden, um Ihre Familie zufriedenzustellen. Und da Sie weder zu einem aufwendigen Lebensstil neigen, noch neugierig auf fremde Menschen sind, keinen Beruf haben und sich nicht vordrängeln, dürfte das schwierig werden.«
»Ich werde es gar nicht erst versuchen. Ich will nichts Besonderes sein und habe allen Grund zu der Hoffnung, dass es nie so weit kommt. Gott sei Dank. Genialität und Eloquenz kann man nicht erzwingen.«
»Sie haben keinen Ehrgeiz, das weiß ich wohl. Ihre Wünsche sind eher bescheiden.«
»Nicht bescheidener als die Wünsche der meisten anderen Menschen, wie ich glaube. Ich wünsche mir, wie der Rest der Welt, rundum glücklich zu sein. Aber ebenfalls wie der Rest der Welt, glücklich auf meine Weise. Eine wichtige Rolle zu spielen, würde mich nicht glücklich machen.«
»Das wäre ja auch seltsam«, rief Marianne. »Was hätten Wohlstand und Macht mit Glück zu tun?«
»Macht nur wenig«, antwortete Eleanor. »Wohlstand hingegen einiges.«
»Schäm dich, Eleanor«, sagte Marianne. »Geld schenkt nur dort Glück, wo es sonst keinen Quell des Glücks gibt. Es sorgt zwar für das nötige Auskommen, bringt aber keine wahre innere Befriedigung.«
»Vielleicht läuft das bei uns beiden aufs Gleiche hinaus«, sagte Eleanor lächelnd. »Dein Auskommen und mein Wohlstand sind sich wahrscheinlich recht ähnlich. Und so wie die Welt heutzutage beschaffen ist, kann man ohne nicht behaglich und sorgenfrei leben. Darin sind wir uns sicher einig. Deine Gedanken klingen nur edler als meine.
Sag doch mal, was verstehst du unter Auskommen?«
»Ungefähr 1800 oder 2000 im Jahr, mehr nicht.« Eleanor lachte. 2000 im Jahr. Für mich heißt 1000 Wohlstand.
Ich habe mir schon so etwas gedacht.
Dabei sind 2000 im Jahr ein ziemlich bescheidenes Einkommen, sagte Marianne. Mit einem noch kleineren kann man keine Familie versorgen. Ich bin bestimmt nicht unmäßig in meinen Forderungen. Aber ein anständiger Haushalt mit Dienstboten, ein oder zwei Kutschen und Jagdpferden lässt sich mit weniger nicht führen.
Eleanor musste wieder lächeln, beschrieb ihrer Schwester doch ganz genau ihre künftigen Lebenshaltungskosten in Combe Magna.
»Jagdpferde«, wiederholte Edward. »Wozu brauchen Sie denn unbedingt Jagdpferde? Es geht doch nicht jeder auf die Jagd.«
Marianne errötete.
»Aber die meisten Leute.«
»Ich würde mir wünschen«, sagte Margaret und schnitt damit ein neues Thema an, »dass jede von uns von irgendwem ein großes Vermögen geschenkt bekäme.«
»Oh ja«,
rief Marianne mit blitzenden Augen, und ihre Wangen glühten vor Entzücken über ein solches erträumtes Glück.
»Bei diesem Wunsch sind wir uns wohl alle einig«, sagte Eleanor, »selbst wenn Wohlstand eigentlich untragbar ist.«
»Meine Güte«, rief Margaret, »wäre das wunderbar. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen würde.«
Marianne machte ein Gesicht, als bereite ihr diese Frage keine Probleme.
»Mich würde es verwirren, wenn ich ein so großes Vermögen für mich allein ausgeben sollte«, sagte Mrs. Dashwood. »Denn meine Kinder wären dann ja schon ohne meine Hilfe reich.«
»Du müsstest nur mit den Umbauten an diesem Haus beginnen«, bemerkte Eleanor. »Dann hätten deine Schwierigkeiten gleich ein Ende.«
»Was für fürstliche Aufträge in einem solchen Fall von hier nach London ergehen würden«, sagte Edward. »Paradiesische Verhältnisse für Buchhändler, Musikalienhändler und Druckereien. Sie, Miss Dashwood, gäben eine Dauerbestellung für sämtliche nennenswerten Kupferstiche auf. Und was Marianne anlangt, ich kenne ja ihre unersättliche Seele, so gäbe es in ganz London nicht genügend Noten, um sie zufriedenzustellen. Und Bücher, Thomson, Cooper, Scott, sie würde sie alle aufkaufen, jedes einzelne Exemplar, um zu verhindern, dass sie in falsche Hände geraten. Und sie besäße jedes Buch, an dem steht, was an einem alten, verkrüppelten Baum bewundernswert ist. Nicht wahr, Marianne? Verzeihen Sie, ich bin unverschämt. Aber ich wollte Ihnen beweisen, dass ich unsere einstigen Gespräche nicht vergessen habe. Ich lasse mich gern an die Vergangenheit erinnern, Edward. Ich denke gern daran zurück, ob an traurige oder heitere Zeiten. Und Sie treten mir nie zu nahe, wenn Sie von früher erzählen. Sie haben ganz richtig geraten, wie ich mein Geld ausgeben würde. Zumindest einen Teil davon. Das Kleingeld würde ich sicher dazu verwenden, meine Noten- und Büchersammlung zu erweitern.
Und der Großteil Ihres Vermögens flösse in Jahresrenten für die Urheber oder ihre Erben.
Nein, Edward, damit hätte ich etwas anderes vor.
Dann würden Sie vielleicht einen Preis aussetzen für den trefflichsten Aufsatz über Ihre Lieblingsmaxime, dass man sich nur einmal im Leben verlieben kann. Ihre Ansicht zu dieser Frage ist vermutlich unverändert?
Selbstverständlich. In meinem Alter sind die Ansichten weitgehend gefestigt. Es ist unwahrscheinlich, dass ich jetzt noch etwas erlebe, was mich anders darüber denken lässt.
Wie Sie sehen, ist Marianne so unerschütterlich wie eh und je, sagte Eleanor. Sie hat sich überhaupt nicht verändert.
Sie ist nur ein wenig ernster geworden.
Nein, Edward, von Ihnen will ich keine Vorwürfe hören, sagte Marianne. Sie sind selbst nicht gerade fröhlich.
Wie kommen Sie denn darauf? Erwiderte er mit einem Seufzer. Aber Fröhlichkeit war noch nie ein typischer Wesenszug von mir.
Von Marianne auch nicht, sagte Eleanor. Ich würde sie nicht unbedingt als munteres, junges Mädchen bezeichnen. Sie ist sehr ernst, sehr eifrig in allem, was sie tut, manchmal redet sie viel und immer voller Leidenschaft, aber wirklich fröhlich ist sie selten.
Ich glaube, Sie haben recht, erwiderte er, auch wenn ich sie immer als munter empfunden habe.
Ich ertappe mich oft bei solchen Irrtümern, sagte Eleanor, wenn ich den einen oder anderen Wesenszug völlig falsch deute. Wenn ich mir einbilde, manche Menschen seien viel fröhlicher oder ernster, viel klüger oder dümmer, als sie in Wirklichkeit sind. Und ich weiß nicht, warum oder woher diese Fehleinschätzung kommt. Manchmal lässt man sich von dem leiten, was jemand über sich selbst sagt, und häufig von dem, was andere über ihn sagen, ohne sich die Zeit zu nehmen, abzuwägen und selbst zu urteilen.
»Aber ich dachte, es sei richtig, Eleanor«, sagte Marianne, »sich gänzlich von der Meinung anderer Leute leiten zu lassen.
Ich dachte, unser Urteilsvermögen sei uns nur gegeben, damit wir uns dem unserer Mitmenschen unterordnen. Das hast du doch immer gepredigt.
Nein, Marianne, niemals. Ich habe niemals die Unterwerfung des Verstandes gepredigt. Wenn ich versucht habe, etwas zu beeinflussen, dann das Verhalten. Das solltest du nicht verwechseln. Zugegeben, ich habe mir oft gewünscht, du mögest zu unseren Bekannten im Allgemeinen freundlicher sein. Aber wann hätte ich dir geraten, dir ihre Gefühle zu eigen zu machen oder dich in ernsten Fragen nach ihrem Urteil zu richten?
Sie haben es also nicht geschafft, ihre Schwester zu ihrer Vorstellung von grundsätzlicher Höflichkeit zu bekehren, sagte Edward zu Eleanor. Haben Sie gar keine Fortschritte erzielt?
Aber ganz im Gegenteil, erwiderte Eleanor darauf mit einem vielsagenden Blick Richtung Marianne.
Theoretisch bin ich in dieser Frage vollkommen auf Ihrer Seite, versetzte er. Aber in der Praxis verhalte ich mich leider eher wie Ihre Schwester. Ich will niemanden kränken, aber ich bin so närrisch schüchtern, dass ich oft unachtsam wirke, wo ich nur durch mein linkisches Wesen behindert werde. Ich denke oft, dass mich die Natur wahrscheinlich eher für ein Zusammensein mit einfachen Menschen vorgesehen hat. So unwohl fühle ich mich in Gegenwart mir unbekannter Leute aus besseren Kreisen.
Marianne kann ihre Unachtsamkeit nicht mit Schüchternheit entschuldigen, sagte Eleanor.
Sie weiß eben zu genau um ihren eigenen Wert, als dass sie sich genieren würde, erwiderte Edward. Schüchternheit ist nur die Folge eines Gefühls unbestimmter Unterlegenheit. Wenn ich mir einreden könnte, ich wüsste mich ungezwungen und mit Anstand zu benehmen, wäre ich nicht schüchtern.
Aber Sie wären immer noch verschlossen, sagte Marianne. Und das ist schlimmer.
Edward erschrak.
Verschlossen? Bin ich verschlossen, Marianne?
Ja, sehr.
Ich verstehe Sie nicht, erwiderte er errötend.
Verschlossen?
Wie denn? Auf welche Weise? Was soll ich Ihnen sagen? Was stellen Sie sich vor?
Eleanor wunderte sich über seinen Gefühlsausbruch, versuchte aber mit einem Lachen über das Thema hinwegzugehen und sagte, »Kennen Sie meine Schwester nicht gut genug, um zu verstehen, was sie meint? Wissen Sie nicht, dass sie jeden Menschen verschlossen nennt, der nicht ebenso schnell redet wie Sie und nicht alles, was Sie bewundert, ebenso verzückt bewundert?«
Edward gab keine Antwort. Wieder ergriffen Ernst und Nachdenklichkeit in vollem Maße von ihm Besitz, und eine Weile saß er nur stumm und teilnahmslos da.